Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Jana Hensel, Autorin, Journalistin, Schriftstellerin, bekannt geworden durch ihr Buch Zonenkinder, ein Bestseller, ja, der sich toll verkauft hat, 350.000 Mal. Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, vielleicht als erstes die Frage, Frau Hensel, kennen Sie Ihre Leser? Was sind das eigentlich, diese 350.000 Ostdeutsche, Westdeutsche? Wie haben die Ihr Buch aufgenommen?
Also ich glaube, ich kenne jeden persönlich. Nein, ich bin sehr lange mit dem Buch gereist, lange im Osten, dann später auch im Westen. Interessanterweise habe ich auch im Westen viele Leser, weil es sehr viele Ostdeutsche gibt, die inzwischen im Westen leben. Und ich habe, glaube ich, mit vielen Leuten, weil ich mich auch ernsthaft der Diskussion ausgesetzt habe, die sich um das Buch ergeben hat, viele Leser kennengelernt. Und
haben die unterschiedlich reagiert
im
Osten
natürlich,
und im Westen?
Natürlich, Zonenkinder, als es erschien, ergab eine sehr kontroverse Diskussion. Formal, sagen, ich beschreibe ja eine kollektive Prägung, also ich arbeite sehr stark mit dem Wir, es gibt auch Ich-Passagen, aber darüber gab sich ein Streit, darf man das? Und ich glaube, gerade der Osten reagiert sehr sensibel auf jegliche Form von Kollektivierung.
Hat man ja schon bestimmte Vorerfahrungen.
Genau, im Westen wäre das gar nicht so gewesen, glaube ich, da nimmt man solche Provokationen gelassener hin. Sie sagen, Zonenkinder hat sich gut verkauft und das ist auch meine Erfahrung bei den Lesungen gewesen. Es hat eben nicht nur meine Generation angesprochen, sondern auch die älteren Generationen.
Also Ihre Generation, das sollte man vielleicht erwähnen, Frau Hensel, Sie sind 1976 in Leipzig geboren, waren also, wenn man hochrechnet, 13 Jahre alt, als die Mauer fiel. Was waren denn das damals für Sie eigentlich für Gefühle, wenn Sie sich zurückerinnern als 13-Jährige, nicht gerade an der Hand Ihrer Mutter, aber zusammen mit Ihrer Mutter da Richtung Leipziger Ringe zu fahren und dann einmal ringsum an den Montagsdemonstrationen teilzunehmen. Was waren Ihre Gefühle dabei?
Also die damaligen Gefühle kann ich heute schwer rekonstruieren, auch weil ich natürlich die Bilder dieser Montagsdemonstrationen so oft im Fernsehen gesehen habe, dass sie meine eigene authentische Erinnerung eigentlich überlagern. Aber ich kann heute noch sagen, dass es für mich, glaube ich, das wichtigste Ereignis meines Lebens gewesen ist. Nun bin ich auch Mutter geworden und auch die Geburt meines Kindes war wichtig, aber doch derart prägend wie der Mauerfall, der Zusammenbruch der DDR, das war schon das für auf mich prägendste Ereignis meines Lebens. Und umso stärker komme ich eben immer wieder darauf zurück. Zonenkinder erschien, da war ich 26, hatte also die erste Hälfte meines Lebens in der DDR verbracht und die zweite Hälfte im wiedervereinigten Deutschland. Das verschiebt sich jetzt mit dem neuen Buch,
worüber Achtung, wir noch gehört. Zone, darüber wird man sicher noch sprechen, aber wir sind jetzt noch bei Zonenkinder. Zonenkinder ist auch deshalb ein besonderes Buch, ein autobiografisches Buch, weil Sie ja Ihre Kindheit in der DDR erlebt hatten und zeitbedingt keine Chance hatten, eine erwachsene Identität in der DDR herauszubilden. Sie konnten also sozusagen mit sehr ruhigem Gewissen zurückschauen auf diese Kindheit. Auch das macht ja den Charme dieses Buches aus.
Ja, das dachte ich auch, dass ich ohne Verdacht, ohne Rechtfertigungsgebaren zurückgreifen könnte auf weniger einen politischen Raum und die DDR nicht als politischen Raum, sondern als einen autobiografischen Herkunftsort, von dem ich glaube, dass ich eigentlich die erste Generation bin, die auf diesen Ort so zurückgreifen kann, weil ich mich eben keinen Verdacht aussetze. Nein, aber genau die Diskussion ergab sich ja darum und mir wurde Ostalgie vorgeworfen. Ich glaube, ein Gefühl, das von meinem konkreten Lebenssituation so unglaublich weit entfernt ist. Ich bin die erste Generation, die nach westdeutschen Gesetzen Abitur gemacht hat. Ich bin in die Universität gegangen und bin die erste Generation nach westdeutschen Lehrplänen. Also ich bin doch so, zu großen Teilen westdeutsch sozialisiert, bin in also sozusagen eine Art Zwitterwesen, Ost und West, trage ich beides in mir. Und warum ich als damals 26-jährige Frau, die in Frankreich studiert hatte, mich nach der DDR zurücksehen sollte, das schien mir absurd zu sein. Ich war überrascht über die damaligen Angriffe, aber es zeigt eben, mit welchen Verhärtungen, mit welchen Scheuklappen und mit welchen Frontverläufen wir eben die DDR diskutieren. Und Zonenkinder war der Versuch eigentlich schon damals, sich aus diesen Gräben, sich da rauszugehen und eigentlich selbstbewusst aus sich heraus Herkunft zu definieren.
Das Buch lebt ja stark zunächst mal von der Verwunderung darüber, was aus diesem Land im Laufe der Jahre dann der Nachwendejahre alles geworden ist. Und Sie schreiben, ganz so wie unser ganzes Land es sich gewünscht hatte, ist nichts übrig geblieben von unserer Kindheit. Also zweimal taucht ja dieses Wir, dieses Uns auf. Und es scheint ja ein Paradox zu sein. Man entscheidet sich, die eigene Kindheit aufzugeben.
Ja, wir müssen uns erinnern, das ist jetzt 20 Jahre her, der Mauerfall, die Wiedervereinigung, aber die Lust der Ostdeutschen, sich im Neuen auszuprobieren, der Wille, sehr schnell im westdeutschen System anzukommen und mit einer enormen Anpassungsleistung sich an all das Neue zu gewöhnen, der war am Anfang enorm. Dann kollabierte das System. Der wirtschaftliche Zusammenbruch tritt ja mit einer gewissen Verzögerung. Erst nach der Währungsreform ein oder ausgelöst durch die Währungsreform tritt der ökonomische Kollaps 91, 92 ein. Und da macht der Osten kollektiv wie individuell, ich würde sagen, bis heute traumatische Erfahrungen. Da findet der Bruch tatsächlich statt. Da ist er verbunden mit dem konkreten Verlust des Arbeitsplatzes, aber auch mit einem tiefen Einschnitt in die Identität. Und das sind für mich immer wichtige Themen gewesen und sind es im Nachhinein. Aber war das die Antwort auf Ihre Frage?
Ich glaube, das war schon eine Teilantwort darauf. Ich würde aber zunächst mal bei dem bleiben, wie Sie diese Kindheit beschreiben und wie die anders wurde. Also bleiben wir ruhig bei dem Phänomenologischen, von dem, was man sieht. Also statt des Milchdienstes musste nun jeder seine Milch kaufen beim Hausmeister. Oder Mittwochnachmittag, so schreiben Sie, ging ich nicht mehr mit Halstuch und Käppi zum Pioniernachmittag. Oder über Nacht waren alle Termine verschwunden. Oder die ABC-Zeitung der Kleinen verschwanden und mit ihnen auch Manne Murmelauge, unser Freund mit Halstuch und Käppi, der Tipps gab, wie wir den Timur-Trupp besser organisierten. Das sind ja lauter Ausdrücke, die man einem Publikum von hessischen Hörerinnen und Hörern erstmal erklären muss. Wer ist Manne Murmelauge? Was ist der Timur-Trupp?
Genau. Na, das sind sozusagen all die Insignien und Ausstattungsdinge, Merkmale einer DDR-Kindheit. Ich bin ja oft gefragt worden, ja, jetzt nennen Sie doch mal ein konkretes Beispiel, das uns illustriert, wie von einem Tag auf dem anderen die DDR verschwunden ist. Und ich habe mich immer wahnsinnig schwer getan, diese Frage zu beantworten, weil komplett alles verschwunden war. Also wie hätte ich sozusagen mich entscheiden können, jetzt ein Ding herauszuheben. Aber natürlich die Vorstellung, dass alles von einem Tag auf den anderen, also Automarken, Briefmarken, Nudelsorten, Limonadensorten, Rituale in der Schule, Worte für Dinge sich verändern, das kann man in dieser ganzen Umfassenheit letztlich gar nicht darstellen. Aber als ich das Buch geschrieben habe, musste ich tatsächlich nochmal losgehen. Ich habe meine Kindheit, die also zu dem Zeitpunkt noch nicht einmal 10 Jahre zurücklag. Von dieser Kindheit war nichts mehr da. Ich bin also auf Dachböden gestiegen, ich bin in Bibliotheken gegangen, ich habe in Archiven gesessen, um mir dieses Inventar zu recherchieren. Und,
also Ihr eigenes Inventar,
genau,
war es ja mal.
Ich habe mich quasi wie ein Zeitzeuge über etwas gebeugt, was aber eben nicht 80 Jahre zurücklag, sondern just passiert war. Also ein sehr paradoxer Vorgang, eigentlich absurder Vorgang.
Es geht ja nicht nur um die Objekte dabei, also wenn man vergleicht, die Bravo ersetzte die Trommel und so weiter, diese ganzen Beispiele, die man aufführen kann, sondern auch um die Gefühle, die man dabei hatte. Und Sie sagten, Sie hatten ja später dann in Frankreich studiert und erwähnen eine Szene in einem Studentenwohnheim in Marseille, offenbar im Jahr 1995. Und alle Beteiligten, Studenten aus Österreich, aus Italien, aus Spanien, ich weiß nicht aus welchen anderen Ländern, und eben Sie, haben sich erinnert an Kinderbücher von damals und haben sich ausgetauscht. Wie ist denn der sowieso bei uns? Gab es denn bei uns auch? Und Sie haben dann festgestellt, keiner kannte die Olsenbande. Mhm. Also es geht ja um das Gefühl, das man dabei hat. Es geht nicht um die Olsenbande selber, sondern man ist mit etwas verbunden, mit diesen Erinnerungen, und die anderen haben komischerweise ja auch Erinnerungen, aber die können sich darüber austauschen und ich kann mich da nicht damit austauschen. Es geht um dieses Gefühl.
Genau, das sagen Sie ganz richtig. Es geht um ein Gefühl, und dieses Gefühl zu vermitteln wird in dem Augenblick eigentlich zerstört, in dem ich es vermitteln muss. In dem Augenblick, wo ich jemandem erklären muss, was die Olsenbande ist, zerstört sich dieses Gefühl augenblicklich. Und ich glaube, das ist eine ganz grundsätzliche Erfahrung der Ostdeutschen in der Nachwendezeit. Dieses sich erklären müssen, das eigene Leben, das eigene Gefühl zu den Dingen in einer fremden Perspektive mit einem fremden Blick zu erzählen und damit auch immer ein Stück weit sich von sich selbst entfernen, sich selbst in einer Art Vakuum zu empfinden. Und ich glaube, das ist etwas, ein Gefühl, das das grundsätzliche Andersseine der Ostdeutschen ausmacht und vielleicht auch ein wesentliches Merkmal ihres noch immer sich mitunter Fremdfühlens im Jetzt und Heute sein kann.
Bleiben wir auf dieser Gefühlsebene. Es geht ja weiter, wenn wir etwa uns dem Verhältnis von Kindern und Eltern widmen. Sie schreiben dann, die Eltern dieser Zonenkinder, was haben die gemacht? Die waren dann in Grünpflegearbeiten ihrer ABMs beschäftigt und eine Umschulung nach der anderen und Sozialprojekte sowieso. Diese Eltern haben zu ihren Kindern, diesen Zonenkinder, also jener Generation, der sie selber angehören, natürlich ein anderes Verhältnis als womöglich die Eltern ihrer westdeutschen Freunde.
Ja, das Generationenverhältnis, das Verhältnis zwischen den Generationen ist ein grundsätzlich anderes im Osten als im Westen und ein, finde ich, hochspannendes Thema, weil es auch so selten formuliert wird und weil es eben auch, finde ich, gerade in meiner Generation doch auffällig wenige Leute gibt, die sich noch mit diesem Thema eigentlich beschäftigen, interessanterweise oder verblüffenderweise. Nein, aber das Verhältnis der Generationen ist ein grundsätzlich anderes und das liegt schlichtweg darin, dass 89, als diese umfassende Zäsur für Eltern wie Kinder einen Neuanfang bedeutete und für die älteren Generationen aber natürlich ein Neuanfang zur Hälfte des Lebens. Das heißt, ich war als 14-Jährige, 13-Jährige im Grunde in derselben Situation wie meine Eltern, nur hatten die schon an die Hälfte ihres Lebens hinter sich gebracht. Und es gab kaum einen Erfahrungsschatz oder es gab kaum Erfahrungen, die sie mir vermitteln konnten, von denen ich das Gefühl gehabt hätte, sie taugten für mich. Sie könnten mir etwas vermitteln, mit dem ich besser zurechtkäme.
Ratschläge geben.
Genau. Wir haben die Dinge eigentlich parallel erlernt. Und eine Frage war für mich immer, weil ich das Gefühl habe, es herrscht eine große Sprachlosigkeit zwischen den Generationen. Damit meine ich gar kein Schweigen. Ich glaube, man spricht sehr viel und die Verhältnisse sind eigentlich sehr gut, aber man spricht eben einfach über sehr viele Dinge nicht. Und ich glaube, dass wir schon einen sehr schonenden Blick auf die Eltern haben. Es gibt keine kritische Auseinandersetzung meiner Generation mit den Biografien, mit den Verstrickungen der Elterngeneration in die Diktatur. Und warum das so ist, das sind für mich spannende Fragen. Und
tut man sich ja auch schwer, wenn man feststellt, die eigenen Eltern waren womöglich in der einen oder anderen Weise verstrickt. Es ist ja kein Zufall, dass sowas oft erst später kommt. Wenn ich jetzt ein anderes Vergleichsbeispiel nehme, etwa die Nazi-Diktatur, ich kenne das aus dem Westen Deutschlands, da hat es ja oft gedauert bis zur Enkelgeneration. Die Enkel konnten dann leichter zurückfragen, Opa, wo warst du denn damals? Und dann tauchte die Frage auf, mein Opa war kein Nazi oder war es vielleicht doch und so weiter. Hier ist das ja alles viel frischer, viel neuer.
Ja, dieser 68er-Vergleich, der scheint so nahe zu liegen. Ich habe mich mit dieser Frage auch beschäftigt. Was ist der Unterschied zwischen den 89ern und den 68ern? Obwohl ich ja kein 89er bin, aber ich glaube doch, der entscheidende Unterschied liegt eben darin, dass die 68er gegen Autoritäten rebellierten. Also der Vater, der zu Hause nicht sprach, ließ sich verbinden mit einem autoritär auftretenden Staat, der sich gewisse Gespräche und gewisse Selbstzweifel verbot. Unsere Elterngeneration waren keine Autoritäten mehr. Sozusagen all die Institutionen und all die Religionen und Ideologien, denen sie gefolgt waren, die waren zusammengestürzt. Insofern waren sie kein Gegner. Also ich würde sagen, sie lagen ohnehin schon am Boden. Da war das Moment der Revolte und das Moment der Rebellion wäre verpufft. Insofern ist es eine völlig andere Konstellation.
Sie formulieren ja sogar, Rebellion wäre es, in einer solchen Situation die Eltern zu verteidigen.
Ja, wenn ich sage, dass ich nach westdeutschem Lehrplan Abitur gemacht hätte, dann war ja ein kritisches Verhältnis zur DDR und damit natürlich auch ein kritisches Verhältnis zu dem Vorleben der Elterngeneration war Staatsraison, also war das Gewünschte. Und eine Rebellion im Geschichtsunterricht hätte sich nur zugetragen, wenn man plötzlich angefangen hätte, die DDR zu verteidigen. Ja, also gar keine Anklage in Auseinandersetzung zu führen, sondern eher eine Verteidigung. Das haben wir nicht gemacht. Aber ich meine nur, dieser so scheinbar naheliegende Vergleich zwischen 89 und 68 oder 2009 und 68, der trägt nicht.
Ist es eine Art Sprachlosigkeit oder ist es eine, so das Wissen um eine gemeinsame Vergangenheit oder was ist es, was da zwischen Eltern und Kindern stattfindet? Ich fand ja auch interessant, dass Sie den Verlauf einer ostdeutschen Familie noch zu DDR-Zeiten beschreiben und Sie schreiben dann, im Lauf des Abends schwang sich dann einer dieser Väter zum Sprecher auf, der schimpfte fürchterlich, was die Kommunisten da aus diesem ganzen Land gemacht haben und die Ehefrau desjenigen, der sich da so aufschwang, sagte dann, doch nicht so laut und Sie als Kinder haben dann gerade aufmerksam zugehört in einer solchen Situation. Und zum Abschluss dieser Szene schreiben Sie, man war sich schnell einig, im Westen war alles besser. Also das war ja sozusagen die Vorerfahrung, von der Sie gestartet sind.
Ja, natürlich. Also die Frage, die sozusagen sich dahinter versteckt, ist wahnsinnig komplex, weil einerseits ist 89 ein gigantischer Utopieverlust für die DDR-Bürger, für die Ostdeutschen. Man hat sich immer in das andere gesehnt und in der Sehnsucht nach dem Westen, dem nie Erreichbaren, konnte man gewisse Dinge katalysieren, aber natürlich auch formulieren, weil man zwei Systeme hatte, die man miteinander vergleichen konnte. Es ist eine völlig andere Situation, wenn sie sich dann nach dem Mauerfall nur mehr in einem System wiederfinden und keine Wahlmöglichkeit mehr haben und keine Ausstiegsfantasien produzieren können, sondern sich mit den Gegebenheiten, wie sie nun mal da sind, abfinden oder diese gestalten müssen. Ich finde ja auch, Demokratie ist ja auch ein utopischer Entwurf, nur gelingt es uns sehr selten, das Utopische in diesem Entwurf, den wir ja versuchen, noch zu formulieren. Aber andererseits eben auch ein durchaus kritisches Verhältnis vor 89 zur DDR. Also sozusagen, ich glaube, dass eine Kritik an dem real sozialisierenden Sozialismus war etwas völlig Alltägliches. Und interessanterweise weicht diese damals ja doch, also die Leute sind ja auch auf die Straße gegangen. Man ist ja 89 auf die Straße gegangen, weil man dieses System nicht mehr haben wollte. Also es gab einen großen Überdruss und ja. Aber das scheint heute alles sich doch stark verändert zu haben. Und ich muss immer an diesen Palast der Republik denken, an diese Diskussionen um diesen Palast der Republik. Dieser massive Bau, der ja wirklich ein Symbol für Repression bedeutet hat und in meiner Kindheit natürlich von meinem Leben unglaublich weit entfernt war. Ja, das war ein Symbol der Macht und damit natürlich auch ein Symbol der Unterdrückung. Aber interessanterweise eben in dem Augenblick, wo es dann verschwindet, wird es zum Symbol meines eigenen Lebens, obwohl es damals damit gar nichts zu tun hat. Also da passiert retrospektiv, posthum etwas sehr Verrücktes, eine sozusagen erst nachträglich entstehende DDR-Identität, die in vielem stärker zu sein scheint als die tatsächlich reale Identität.
Wir haben gesprochen über das Verhältnis der jüngeren und der älteren Generation in ostdeutschen Familien. Sprechen wir über die Kommunikation zwischen Ost und West in Ihrer Generation. Und da sagen Sie, uns interessieren eigentlich die Unterschiede gar nicht so sehr. Wir wollen das eigentlich gar nicht besprechen. Und mein Sohn, der studiert in Leipzig und ist in seiner WG natürlich mit Leuten aus Sachsen-Anhalt und Sachsen zusammen und so weiter. Wenn ich den frage, naja, hast du mal mit denen besprochen, wie das da und da war? Sagt er, nee, das haben wir nicht besprochen. Ich sehe dazu eigentlich keinen richtigen Anlass. Ist es so, dass also diese jüngere Generation sich doch im Grunde auch wenig austauscht darüber?
Ich glaube, ja, das mag schon stimmen. Ich glaube aber auch, dass es auch an dem gesellschaftlichen, an der Art ist, wie wir die Dinge gesellschaftlich diskutieren. Wenn ich mein neues Buch Achtung Zone, wenn das den Untertitel hat, warum wir Ostdeutschen anders bleiben sollten, dann glaube ich eben doch an die fundamentale Andersartigkeit der Ostdeutschen, weil sie so andere Erfahrungen gemacht haben. Gleichzeitig finden diese anderen Erfahrungen ja kaum Niederschlag in einem öffentlichen Gespräch oder in einem politischen Entwurf. Die Politik hat sich ja längst davon verabschiedet, unterschiedliche Konzepte für unterschiedliche Räume anzubieten. Meine Geschichte ist ja auch die, ich war dann weg, ich habe Abitur gemacht, ich bin studieren gegangen, ich war sozusagen mit dieser Neusortierung der Elterngeneration nur mehr punktuell betroffen.
Wir wollen gleich darüber noch sprechen. Ich schlage vor, jetzt erstmal ein bisschen Musik zu hören. Als erstes Stück haben Sie sich Peter Licht gewünscht. Ein Lied, ja, wir haben jetzt vom Ende des Sozialismus gesprochen und dieses Lied heißt Lied vom Ende des Kapitalismus. Ja. Warum haben Sie es sich ausgesucht?
Peter Licht ist ein Autor, würde ich fast sagen, da er sehr komplexe Texte schreibt, den ich sehr schätze. Und ich glaube, dieses Motiv, Ende des Kapitalismus, ist ja Quatsch, das ist ja auch von ihm ironisch gemeint, aber ich glaube doch, dieser Utopieverlust, der mit 89 eintritt und in dem meine Generation doch irgendwie groß wächst, dass sich das auch in diesem Lied eines Westdeutschen sehr stark ausdrückt.
Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt endlich vorbei.
Sie hören ein Doppelkopfgespräch auf HR2 Kultur, heute mit der ostdeutschen Schriftstellerin Jana Hensel. Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, Frau Hensel, wir haben über die vielen Unterschiede zwischen Ost und West gesprochen. In der jüngeren Generation wird weniger darüber diskutiert. Ja, vielleicht sind die Fragen auch sehr ähnlich, privat und Arbeit, wie bringe ich das alles zusammen? Sie haben darüber ja in einem anderen Buch gesprochen, 2008 kam heraus, Neue Deutsche Mädchen, zusammen mit Elisabeth Räther haben Sie dieses Buch herausgebracht. Und da geht es um Fragen, die wahrscheinlich im Westen und Osten ähnlich diskutiert werden. Ich nehme Elternurlaub, nimmt mein Freund auch Elternurlaub. Wie machen wir es denn eigentlich?
Ja, das ist Neudeutsche Mädchen war der Versuch, Frau sein heute zu definieren. Und gerade eben aus dieser Ost-West-Perspektive. Elisabeth ist gebürtige Heidelbergerin und ich aus Leipzig. Und es gibt aber zum Beispiel ein Thema, was wir beide in dem Buch, worüber wir beide schreiben, nämlich über unsere Mütter, über die Prägungen durch die Mütter. Und schon das sind fundamental andere Geschichten, obwohl wir beide Scheidungskinder sind und witzigerweise beide Eltern sich um das Jahr 89 herum haben scheiden lassen, ist doch die Geschichte der Scheidung meiner Eltern eine komplett andere als die von Elisabeth. Elisabeths Mutter ist, würde ich sagen, eine typische Vertreterin dieser nach 68er sich emanzipierenden Mütter. Und durch deren Emanzipation eben auch diese herkömmlichen Familienvorstellungen auseinanderfallen und damit auch die Familien. Und die Ehe meiner Eltern ging eigentlich im Zuge des Mauerfalls kaputt, weil sich die äußeren Bedingungen so stark änderten, dass die Drucksituationen auf die inneren Binnenverhältnisse so stark wurden, dass es auseinandergebrochen ist. Also auch da sehen Sie eigentlich, doch noch immer wieder riesige Unterschiede. Und das ist so meine Erfahrung mit diesem Thema. Sobald man eigentlich so diese üblichen Schauplätze und Verkürzungen verlässt, kommt man ganz schnell eigentlich immer wieder auf Unterschiede.
Jetzt wollten wir gar nicht über Unterschiede sprechen. Jetzt müssen wir schon wieder drüber sprechen. Deshalb kommen wir jetzt gleich zu dem nächsten Buch, was Sie geschrieben haben. Das ist jetzt gerade rausgekommen. Wir haben es auch schon erwähnt. Achtung Zone. Aber der Untertitel hat es ja in sich. Achtung Zone, da können wir denken, naja, was soll das denn? Aber der Untertitel. Warum wir Ostdeutsche anders bleiben sollten. Also setzt drei Dinge voraus. Erstmal, dass es dieses Wir gibt, dieses ostdeutsche Kollektiv, dass die Ostdeutschen und die Westdeutschen anders sind. Und dann drittens, dass das auch ganz gut so ist, dass sie nämlich die Ostdeutschen anders bleiben sollten. Ja, gehen wir mal die drei Dinge durch. Die Ostdeutschen, ein Kollektiv?
Nein, natürlich sind die Ostdeutschen kein Kollektiv und auch das Buch teilt sich in zwei Teile. Der erste Teil sind drei Texte, die sich eher abstrakten Fragen wie Sprache und Erinnerung und Herkunft widmen. Und die drei letzten sind wirklich individuelle, beinahe journalistische Reportagestücke, in der die individuelle Geschichte im Vordergrund steht. Aber diese Frage wird mir oft gestellt und ich muss immer wieder sagen, ich glaube sehr an gesellschaftliche Prägungen. Ich glaube sehr an kollektive Prägungen. Es gibt individuelle Schicksale. Und diese individuellen Schicksale werden uns auch viel erzählt. Gerade Journalismus, Magazinjournalismus, den wir ja auch oft viel konsumieren, der lebt von dem Schicksal, von der Einzelgeschichte. Aber ich finde doch, es lohnt der Mühe, diese vielen Einzelschicksale zu überprüfen auf Motive, auf Gemeinsamkeiten, auf große Narrative, würde der Wissenschaftler sagen. Ja. Und mich interessieren eher diese Muster, nach denen die einzelnen individuellen Schicksale erzählt werden, weil ich aus diesen Mustern eine gesellschaftliche Identität oder eine kollektive Identität analysieren kann. Und das sind die Fragen, die mich interessieren.
Und die Andersartigkeit, das ist jetzt der zweite Punkt, worauf bezieht sich das? Das erste, wie Sie schreiben, bezieht sich auf die unterschiedliche Geschichte. Das ist selbstverständlich 40 Jahre DDR, natürlich unterscheidet sich das. Was ich auch interessant finde, dass Sie sofort hinzufügen, die 20 Wendejahre waren ja auch andere und Sie bringen das Beispiel der Kali-Kumpel aus Bischofferode, deren Betrieb ja bekanntlich abgewickelt wurde, weil der Westdeutsche Kali und Salz in Kassel da das unbedingt so wollte, auch wenn das betriebswirtschaftlich gar nicht notwendig gewesen wäre und so weiter. Wir kennen ja die Geschichten. Aber Sie sagen dazu, im Grunde ist es schade, dass über diese Nachwendegeschichte nicht berichtet wird, weil auch dieses gehört zur deutschen Einheit.
Ja, genau. Also ich finde gerade in diesem Erinnerungsjahr 2009 fällt eklatant auf, dass wir uns nur erinnern, dass wir diese 20 Jahre Mauerfall null dazu, also überhaupt nicht dazu nutzen, uns kritisch und konstruktiv mit den entscheidenden Prägungen und Erfahrungen der Ostdeutschen auseinanderzusetzen in den letzten 20 Jahren, sondern wir isolieren dieses historische Ereignis quasi aus dem Vorher und Nachher und blicken auf diese wenigen Tage in einer Art, die längst kanonisiert, längst formelhaft, wie ich finde, unglaublich langweilig passiert. Also diese Mauerfallbilder sehen wir uns nun seit 20 Jahren jeden Herbst wieder an. Und ich habe nicht das Gefühl, dass sie uns noch irgendetwas erzählen würden, sondern wir erinnern uns eigentlich, wenn wir diese Bilder des Mauerfalls sehen, nicht mehr an den Tag des Mauerfalls, sondern eigentlich immer nur an das letzte Mal, wo wir diese Bilder gesehen haben. Also eine völlig selbstreferenzielle Erinnerungsorgie ergießt sich. Und ich finde, und diese Erinnerungsorgie ist, glaube ich, Ausdruck von vielem und eben auch Ausdruck einer großen Ratlosigkeit. Was ist eigentlich im Osten passiert? Wie können wir das ordnen? Mit welchen Begriffen können wir es buchstabieren? Ich bin in Leipzig aufgewachsen. Leipzig ist sozusagen die Heldenstadt. dieses Etikett haben sich die Leipziger, ich glaube, da stand die Mauer sogar noch sofort umgehängt. Und ich hatte schon als Heranwachsende stark das Gefühl, dieses stolze Etikett, das was auch natürlich sofort eine Art Kommerzialisierung erfuhr und Stadtmarketing wurde, passte zu wenig zu dieser doch sehr unübersichtlichen, rauen, aufbrechenden Zeit. Also eigentlich hatten die Leute doch so wahnsinnig mit sich zu tun. Alles geriet so durcheinander. Das, man sagt, mit diesem Etikett zuzukleistern, schien mir schon damals, ohne dass ich es hätte formulieren können, habe ich schon damals nicht verstanden und hatte schon damals das Gefühl, dass das, was passiert, das, was die Menschen umtreibt, dass das sehr wenig in der offiziellen Erzählung, in der offiziellen Darstellung von sich selbst vorkommt. Und wenn wir jetzt über den Mauerfall reden, dann habe ich auch das Gefühl, da entfernt sich eine offizielle Darstellung dieser Ereignisse doch fundamental von dem tatsächlich Erlebten der Leute. Und dieses Fremdheitsgefühl, eben in dieser offiziellen Geschichtsschreibung nicht vorzukommen, ist, glaube ich, ein sehr eklatantes im Osten. Und diese Lücke zu schließen, das versuche ich ein wenig mit den Texten.
Ich habe verstanden. Also Normierung der Erinnerung, das meint ja womöglich auch, dass man die Proteste einmal, nämlich im Herbst 89, tatsächlich wahrnimmt. Aber es ist ja wirklich unwahrscheinlich, dass ein Mensch ein einziges Mal in seinem Leben sozusagen sich zum Protest aufmacht und dann nie mehr. In Wirklichkeit ging die Geschichte ja weiter, die Alltagsgeschichte ging ja weiter, wie die Kumpel von Bischofferode etwa zeigen. Yeah. Die haben ja weiter demonstriert, die haben nicht nur ihre Montagsdemonstration gemacht, sondern die haben in den folgenden Jahren, das waren ja auch Jahre des Protestes, womöglich eines Protestes in einer anderen Richtung, eher eines sozialen Protestes, da ging es nicht unmittelbar um Freiheitsparolen, aber eben um soziale Dinge. Und dieser Protest, der taucht dann plötzlich nicht mehr auf.
Genau, also eine wichtige Frage, die ich mir stelle, gibt es ein Erbe von 89 und wie könnte dieses Erbe von 89 aussehen? Und ich erinnere mich relativ gut an die Montagsdemonstrationen gegen Hartz IV, die im Jahr 2004 stattgefunden haben. Ich bin damals für den Spiegel nach Leipzig gefahren, um mir das anzugucken. Schon damals war offensichtlich, dass es eine Protestwelle war, die nahezu ausschließlich im Osten stattfand. Es gab vereinzelte Demonstrationen im Westen, aber die Zahlen sind marginal, während im Osten doch großflächig auf die Straße gegangen. Ich glaube, Hartz IV oder die Einführung von Hartz IV war jener kleine gemeinsame Nenner, nach dem die ostdeutsche Gesellschaft gesucht hatte, um sich eben zu thematisieren, in diesem Umbruch zu thematisieren. Und für die Wissenschaft ist es völlig logisch, dass ein so großer Umbruch wie 89 diese Umwälzung sozusagen ganz viele kleine Konflikte nach sich ziehen und dass diese Konflikte eben auch wert sein müssen, verhandelt zu werden. Und ich glaube, dass diese Montagsdemonstration gegen Hartz IV eben eine dieser Foren hätten gewesen sein können. Und wenn man sich anguckt, wie die deutsche Öffentlichkeit darauf reagiert und wie die Protagonisten von 89 auf dieses Begehren dieser Leute reden, dann ist man schockiert und ist fassungslos.
Jetzt heißt es ja, sie sollten anders bleiben.
Ja.
Also ich habe verstanden, dass unterschiedliche historische Erfahrungen zugrunde liegen. Jetzt die nächste Frage, die liegt eigentlich auf der Hand, von den Erfahrungen zu den Wertvorstellungen. Sagen Sie, die Ostdeutschen sind auch deshalb andere, weil sie andere Wertvorstellungen, andere Einstellungen haben, weil sie etwa als Beispiel ein anderes Verhältnis zu Gleichheit haben, zu sozialer Gerechtigkeit und dergleichen. Im Buch selber schreiben Sie darüber wenig.
Worüber schreibe ich wenig?
Über die historischen Erfahrungen schreiben Sie, aber über andere Wertvorstellungen schreiben Sie im Grunde wenig. Gehen Sie davon aus, dass es auch andere Wertvorstellungen sind?
Ich glaube sehr fest daran, dass äußere Bedingungen und äußere Koordinaten auch ein andere Wertesysteme prägen. Und wenn wir wissen, dass die Arbeitslosigkeit im Osten flächendeckend doppelt so hoch ist wie im Westen. Wenn wir uns Einkommensverhältnisse, Vermögensverhältnisse angucken, wenn wir uns Überalterung oder die Alterspyramiden im Osten angucken, dann sehen wir, dass die sehr, sehr anders sind als im Westen und dass sich daraus natürlich ein anderes Wertesystem ergibt. Natürlich haben sie in Landstrichen mit Arbeitslosigkeiten von 20% und mehr, eine andere Vorstellung von den Aufgaben, die der Staat zu übernehmen hätte, als in Räumen wie in Baden-Württemberg oder Bayern, wo die Arbeitslosigkeit doch sehr viel geringer ist. Da glaubt man an die Mechanismen und Selbstregulierungskräfte des Marktes. Wenn sie aber eigentlich keinen funktionierenden Markt mehr haben, wie sollen sie an den glauben? Und insofern sind die Unterschiedlichkeit in den harten Fakten und Zahlen der Beleg für die Andersartigkeit im Wertesystem, aber natürlich auch gleichzeitig der ausschlaggebende Punkt für die Andersartigkeit im Wertesystem. Und noch zu mal ganz diese Bischöfe Roder Kumpel, die berühmtesten Arbeiter Deutschlands waren, 1994, als sie in den Hungerstreik getreten sind. Ich habe die besucht, die haben ein kleines Museum aufgemacht in diesem alten Werksgelände, das es nicht mehr gibt, außer diesem Haus, in dem die sitzen. Und interessanterweise sitzen sie eben in diesem Streikmuseum und es kommen keine Besucher zu ihnen, weil niemand in der Region mit ihnen zusammenarbeitet, kein Gemeinderat oder kein Tourismusbüro mit ihnen zusammenarbeitet. Und eine doch so wichtige Erfahrung wie die der Niederlage in dem Streik oder eben die wichtige Erfahrung, aufbegehrt zu haben gegen übermächtige Kräfte sozusagen, dass diese so wichtige Erfahrung nicht eingeht in das Gedächtnis der Region und dieser Kali-Kumpel sehr isoliert da in ihrem Museum sitzen, das finde ich doch sehr niederschmetternd und das ist so eine sehr traurige Geschichte. Aber sie ist eben Beweis dafür, dass der Osten sich eben seine Geschichte mit einem fremden Blick erzählt. Aber gerade weil so viel so scheinbar sinnlos passiert, also weil so viele Aufbegehren in einer Niederlage geendet haben, müssen wir den Aspekt oder den Akzent auf das Aufbegehren legen und eben nicht danach fragen, ja, hat es was gebracht oder nicht.
In der Region gibt es dann vielleicht ein Museum, das sich auf den Bauernkrieg bezieht, vor 400 Jahren, aber über Dinge, die vor weniger als 20 Jahren passiert sind, gibt es noch keine Form der Erinnerung. Wir sprechen gleich über diese neuen Reportagen und Essays, die Sie vorgelegt haben. Ich schlage vor, wir hören nochmal ein Stück Musik. Jochen Distelmeier, etwas anderes, Murmeln heißt das Stück, das Sie sich ausgesucht haben. Worum handelt es sich da?
Ja, das ist jetzt weniger wie der erste Titel ein programmatisches Stück, sondern ich bin Mutter geworden vor 2 Jahren und dieses Stück erzählt so auch ein bisschen über den, ja, auch über den bisschen an den Rückzug, den man antritt, wenn man älter wird und wenn man Kinder bekommt. Und über die Gelassenheit, die das Stück ausdrückt, mag ich sehr gerne. Und die entspricht auch, glaube ich, doch sehr stark meiner Lebenssituation.
Wir hören also Murmel.
Schlüssel vergessen und Julia ist bis Dienstag weg. Jens und Hanna gehen heute ins Kino. Eva hat einen Job in Berlin.
Im Doppelkopf auf HR2 Kultur ist heute die ostdeutsche Schriftstellerin Jana Henzel zu Gast. Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, warum haben Sie eigentlich den Verlag gewechselt? Von Rowohlt zu Pieper in dem neuen Buch Achtung Zone?
Das ist ja eine sehr investigative Frage jetzt.
Ja, man will ja immer Neues entdecken.
Ich habe 2 Bücher mit Rowohlt gemacht. Das war also eine sehr lange, sehr gute Zusammenarbeit. Aber ich hatte gerade das Gefühl, in dem Augenblick, wo ich ein Buch schreibe, das sich mit einem ähnlichen Thema beschäftigt, wie schon mal eins, das sehr erfolgreich gewesen ist, das ist ein guter Moment, um neu anzufangen.
Ja, Frau Henzel, die längste Geschichte, die Sie erzählen in Achtungszone, ist vielleicht auch die schwierigste. Ich will trotzdem versuchen, darauf mal einzugehen. Es geht um die beiden Schauspieler Jenny Gröllmann und Ulrich Mühe, die eine Zeit lang miteinander verheiratet waren und Jenny Kollmann wird nun von der Birtler Behörde belastet. Sie soll vor der Heirat mit Ulrich Mühe mit der Stasi zusammengearbeitet haben. Und Ulrich Mühe hat es später seiner ehemaligen Frau auch vorgeworfen. Das ist ein schwieriger Fall, deshalb, weil man auch bei, trotz vieler Mühen im Grunde nicht recht weiterkommt in der Auseinandersetzung. Wie sehen Sie das? Sie haben sich ja wirklich bis in die Details dieser Beziehung da hineingegeben.
Ja, ich erzähle eigentlich zum ersten Mal zusammenhängend die Geschichte der beiden, die Geschichte der Auseinandersetzung, auch die Geschichte der Debatte, weil ich sie auch in der Tragik, dass sie endet mit dem Tod der beiden Schauspieler, für einen Wahnsinnsstoff halt. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Stoff. Und er ist so Zeichen für so vieles. Ich glaube, jetzt sprechen wir von Zusammenbruch und wir sprechen von Kollaps und wir sprechen von Transformation und wir fragen uns, unter welchen Bedingungen haben die Leute das erlebt. Ich glaube, und das war immer eine zentrale Frage für mich beim Schreiben, auch bei den Neuen Deutschen Mädchen war, wie hat dieser gesellschaftliche Zusammenbruch konkret stattgefunden? Wie schlägt er sich nieder in dem Beziehungsnetz der Menschen, also in Ehen, in Freundschaften und so weiter und so weiter? Und die Geschichte, die Auseinandersetzung zwischen Jenny Grömmann und Ulrich Mühe ist, glaube ich, eine Geschichte, die tausendfach stattgefunden hat in Ostdeutschland. Und die aber eben nicht an die Öffentlichkeit geraten sind, weil es sich nicht um zwei prominente Beteiligte handelt. Insofern ist es eine unglaublich tragische Geschichte. Aber dass diese Geschichte an die Öffentlichkeit gelangt, das ist gleichzeitig ein großes Glück eigentlich, weil man an dieser Geschichte so viel erfährt. Ulrich Mühe bezichtigt also Jenny Grollmann der Tätigkeit als IM. Das tut er zu einer Zeit, wo er auf dem Gipfel seines Erfolges steht. Das Leben der anderen ist in den Kinos. Der Film bekommt wenig später den Oscar und Ulrich Mühe selbst wird mit zig Preisen ausgezeichnet. Und doch ist es in der Stunde der Auseinandersetzung so, dass Ulrich Mühe keinen einzigen prominenten ostdeutschen Fürsprecher erhält, sondern dass sich die komplette ostdeutsche Schauspielerschar und wahrscheinlich nicht nur Schauspieler hinter Jenny Grollmann versammelt. Einer Frau, die als Schauspielerin und da tue ich, glaube ich, nichts Verbotenes, wenn ich sage, die eigentlich als Schauspielerin keine Rolle mehr gespielt hat, die ihre großen Zeiten in den 70er Jahren hatte. Die war ein Star, als die beiden sich kennenlernten. Da war eigentlich Ulrich Mühe eher der Nachwuchsschauspieler und sie war der Star. Am Ende dieser Beziehung ist es anders, aber da ist ein Schauspieler, von dem man, glaube ich, sagen kann, dass er so weltweit berühmt ist wie kein anderer deutscher Schauspieler, ist völlig isoliert von der Gruppe Menschen, mit der er doch den Großteil seines Lebens verbracht hat. Also eine unglaubliche Tragik.
Er wird nahezu als Verräter angesehen und das wirft natürlich die Frage auf, da muss es ja dann etwas Gemeinsames gegeben haben, eine gemeinsame Sache, die er verraten hat.
Genau, und ich glaube auch, dass die Auseinandersetzung zwischen den beiden, das war keine Auseinandersetzung um die Frage, war sie bei der Stasi oder war sie nicht dabei, sozusagen. Sondern es geht um die Frage, wie positioniere ich mich posthum zur DDR? Welche Position nehme ich retrospektiv zu ihr ein? Also die beiden führen eine Auseinandersetzung über ganz gegenwärtige Fragen, nämlich über die Frage, unter welchen Bedingungen hat die Anpassung stattgefunden? Unter welchen Bedingungen hat man es geschafft, sich im neuen System sozusagen ja zu etablieren. Diese Geschichte ist so komplex und es ist auch eine Geschichte, die mich im Schreiben sehr umgetrieben hat und die mich auch sehr emotional beschäftigt hat, weil sie sich nicht aufschließt. Weil man hat in der einen Sekunde das Gefühl, man steht auf der Seite von der Grömmann. In einem anderen Moment hat man wieder das Gefühl, man neigt dem Ulrich Mühe zu. Und aber in dieser Ambivalenz, in dieser Indifferenz muss man die Geschichte auch aushalten. Und ich glaube, dass wenn diese Geschichte etwas Neues versucht, dann eben sich zu verabschieden von diesen Kategorien Täter-Opfer, unter der wir DDR-Geschichte und eben auch Nachwendegeschichte immer und immer wieder erzählen und sie eigentlich zementieren.
Von westdeutscher Seite tut man sich ja da sehr leicht. Man sagt, naja, hat die Birtler Behörde eine Stasi-Erklärung finden können, ja oder nein? Alles andere interessiert mich nicht. Also sozusagen alles, was da nach innen, diese inneren Vorgänge, die da stattgefunden haben, davon macht man sich frei. Das ist sozusagen sehr vornehm, spricht man da auch kein Urteil aus, sondern die Frage ist nur, gibt es das Papier oder gibt es das Papier nicht? Das ist also sehr einfach sozusagen. Ein Personalverantwortlicher in einem Unternehmen fragt sich, war der bei der Stasi, war er nicht bei der Stasi, fertig, aus. Sie haben ja eine andere Sicht der Dinge. Sie gehen ja mitten hinein und das macht die Schwierigkeit aus. Was zu, das Ergebnis, zu dem man kommt, ist eigentlich eine große Tragik.
Es ist eine große Tragik und es ist und das, das Ergebnis ist eben dann doch, dass sich solche komplexen Geschichten nicht in einfachen Sätzen erzählen lassen und dass sie eben, dass man es eben aushalten muss, mit ihnen auch nicht an ein leichtes und zu klärendes und vielleicht oder sogar moralisches Ende zu gelangen. Man muss diese Geschichten in der Komplexität aushalten können. Und ich erzähle diese Geschichten aus der Perspektive der Nachgeborenen. Ich glaube, ich bin die erste Generation. Ich gehöre der ersten Generation an, die diese Geschichten überhaupt erzählen kann, weil ich weder auf der Gröllmann-Seite noch auf der Mühe-Seite stehe und ich mich auch gar nicht entscheiden will, weil ich auch nicht in den Verdacht geraten könnte, mich zu rechtfertigen, sozusagen in der Fürsprache für den einen oder anderen. Und diese Chance, diese große Chance, dass ich eigentlich ohne Ressentiments, ohne Scheuklappen, ohne Verkürzungen an diese Geschichten rangehen kann. Das möchte ich eigentlich nutzen, weil ich das Gefühl habe, dass die Generation selbst das nicht erzählen kann. Die führen noch die Auseinandersetzung. Das ist ja auch etwas, ein Ergebnis der Recherche. Dass ich habe mit vielen Leuten gesprochen. Ich habe mit Henry Hübchen gesprochen, ich habe mit Thomas Thieme gesprochen. Alles große und berühmte Schauspieler. Die echauffieren sich, die erregen sich. Das ist so emotional, die diskutieren sozusagen, als hätten sie den Kopf in der Schlinge. Ja? Und das kann ich mir ansehen und das finde ich interessant, aber die stecken bis zum Hals drin. Und ich kann es aber erzählen. Ich kann es vielleicht sortieren.
Man hat den Eindruck, das ist im Grunde erst der Anfang einer Erzählung. Da müsste man noch einiges drüber sprechen, was wir jetzt leider nicht können, denn unsere Sendung Doppelkopf auf HR2 Kultur geht dem Ende zu. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg. Frau Hensel, Schriftstellerin aus Berlin, Gastgeber war Konrad Ley. Und welche Musik hören wir jetzt am Ende, Frau Hensel?
Wir hören nochmal Jochen Distelmeier, noch mit einem programmatischen Song, Lass uns Liebe sein.
Also ein sehr liebevoller Ausklang.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.